Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
So, liebe Leute, heute könnt ihr euch freuen auf ein neues Interview aus der Reihe mit den Waffeln einer Frau. Denn heute kommt ein Mann zu mir, den ich mir tatsächlich lange als Interviewpartner gewünscht habe. Heute ist er endlich hier, Angelo Kelly. Clemens, bist du genauso verliebt wie ich?
Jetzt ja. Ich muss ja zugeben und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Podcast-Hörer hat es vorher auch im Kopf. Angelo Kelly, das Kind aus der Fußgängerzone.
Ja, mit dieser großen, der ist kein Kind mehr. Der ist kein Kind mehr.
Ist das ein toller Mensch? Kann der toll Geschichten erzählen? Hat der bei Pavarotti in den...
Sag's nicht!
Unfassbar und so offen und ehrlich. Ich war restlos begeistert.
Ja, ich ist einer meiner absoluten Lieblingsgesprächspartner. Ich hatte ihn ja schon ein paar Mal in der NDR Talkshow oder bei anderer Gelegenheit vor der Linse sozusagen und habe ihn mir unbedingt gewünscht, weil er ist für mich einer derjenigen, die ausstrahlen, ich habe alles gesehen und ich bin total glücklich mit allem, wo ich jetzt bin. Der war ganz oben. Ich würde noch nicht mal sagen, er war ganz unten, weil er hat halt einfach Straßenmusik gemacht. Er war immer unabhängig und er ist ein total gestandener Mann, der selber Familienvater ist mit 5 Kindern, der alle managt, der total übrigens die Zügel in der Hand hat. Also der ist eben nicht das Nesthäkchen, sondern der ist der Manager und hat einen totalen Überblick, ist ein ganz klarer, liebevoller Mensch. Ich bin total begeistert und jetzt viel Spaß mit den Waffen einer Frau. Wir sprechen uns gleich nochmal. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Can we start? Oben sind sie hart, aber unten sind sie weich. Das ist der Satz, den ich immer sage, und zwar über den Stapel meiner Waffeln, der vor mir liegt. Oben die sind etwas knusprig, aber die unten sind so richtig schön durchgeweicht. Und ich sage das nicht irgendjemandem, sondern ich sage das heute meinem wunderbaren Gast Angelo Kelly.
Danke, Barbara, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Ach, dich liebe ich schon mal. Du greifst direkt mal zu.
Ja, also, hast du die wirklich selber gemacht?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Doch? Ja? Probier mal. Also ich nehme immer die von weiter unten. Ich habe jetzt oben, dein neuester Schrei ist Feenstaub da drauf zu machen. Das habe ich angefangen, als Sarah Connor bei uns war. Sie ist da so drauf abgefahren.
Ja?
Ja. Aber bei dir, finde ich, haben sie es ein bisschen übertrieben. Du hättest gar nicht so viel Feenstaub gebraucht da oben drauf.
Nee, denn das ist überbewertet.
Das ist ein Schottenkaro eher. Wie geht's, Angelo?
Mir geht's sehr gut. Also ich habe viel um die Ohren, aber es sind gute Zeiten, es sind sehr spannende Zeiten und ich sage mal, wir schwören auf hohem Niveau.
Aber du hast gerade eben gesagt, es ist ganz schön viel Zeug, weil du hast inzwischen 2 Bands, die du eigentlich managst, oder?
Es sind nicht nur 2 Bands, es sind 2 Familienbands. Das ist ja noch schlimmer.
Scheiße. Das ist ja nochmal eine ganz andere Anforderung, sage ich mal.
Ich kann meine Geschwister nicht feuern. Mhm. Ich kann meine Frau, meine Kinder nicht feuern.
Oh Gott,
und trotzdem muss ich das beides irgendwie stemmen.
Ja. Und ich glaube, du hast ja auch gerade gesagt, du bist da in einer managenden Position. Also wahrscheinlich gibt es auch gar niemand, der eure Familien, wie auch immer, Geflechte besser verstehen kann, als halt einer, der direkt aus der Familie kommt. Oder meinst du, es ist eher ein Nachteil?
Also ich würde mir wünschen schon, dass es ein bisschen mehr von außen wäre.
Ja.
Aber ich bin ja 37 und ich habe mein Leben lang niemand kennengelernt, wo ich selber sagen würde, der könnte mich managen. Das ist einfach, vielleicht habe ich einfach zu viel gesehen. Ne? Und dann denkt man immer, ich müsste denjenigen das beibringen, weißt du?
Ja, klar. Das ist, und dann bist du letztendlich wieder in der Verantwortung.
Ja.
Was glaubst du denn, ist so besonders daran, also jetzt nehmen wir mal nur dich zu managen. Bist du besonders kompliziert oder besonders frei oder besonders spinös?
Ich bin auf jeden Fall, das habe ich natürlich durch meinen Vater gelernt, dass wir Kellys gerne und ich besonders alles selber entscheiden. Das heißt, die Plattenfirma kriegt ein fertiges Album und sie dürfen es dann wahrscheinlich selber kaufen im Laden, um das einmal reinzuhören, was sie da bezahlt haben. Weißt du, und angefangen von sowas bis hin zu allen anderen Sachen, die man letztendlich macht. Und trotzdem möchte man gute Partner haben, man möchte mit denen aktiv arbeiten, aber trotzdem komplett frei sein. Und
ich glaube, frei sein funktioniert dann, sie lassen einen dann frei, weil, um jetzt mal den Leuten vielleicht zu erklären, die nicht jeden Tag eine Platte machen, normalerweise sitzt halt immer so ein Typ mit sehr viel Schal und schwarzer Brille und lustigem Schmuck noch mit im Studio und sagt so, ja, hinten würde ich nochmal einen Dur-Akkord machen oder ich sehe noch nicht den Hit, gern gesprochen.
Ja, oder der Klassiker irgendwie, jetzt noch Orchester drauf oder
ist
irgendwie
klar.
Sowas.
Und wer bezahlt?
Wir hatten mal irgendwann mal eine Bandübernahmevertrag bedeutet, dass die Plattenfirma kriegt ein fertiges Ding und fertig. Ne? Und an die das nicht wissen. Und ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, wir haben dann einfach, mein Bruder Paddy und ich sind trotzdem zur Plattenfirma gegangen und haben die neue Single vorgespielt, die im Presswerk schon quasi am Laufen war. Also es war auf dem Weg zum Geschäft. Und der A&R-Mann, also der unser Artist-Relationship-Typ da, während er es das erste Mal hört, die neue Single, sagt er zum Ende, und jetzt muss noch Orchestra drauf und noch so. Und ich schaute Paddy an und wir dachten so, was ist mit denen los?
Ich glaube, den kenne ich, den Typen. Okay, gut. Also es war kein Orchester drauf und ihr habt so gedruckt und so ist es in Verkauf gegangen.
Und hat es funktioniert? Nein, hat nicht funktioniert.
Ah, siehst du mal.
Er hat wahrscheinlich recht gehabt. Es ist völlig...
Jetzt hau doch einfach mal überall hinten Orchester drauf. Wenn du überall immer nur hinten Orchester drauf machst, ist es vielleicht auch nicht so teuer.
Genau.
Orchester vielleicht. Klingt schon nach mehreren Streichern leider. Das wird einfach...
Vielleicht kann man, indem man ganz viel mal hinten aufnimmt, kann man dann irgendwie einen Rabatt bekommen.
Du kannst ja die Orchesterleute buchen und sagen, es ist nur für hinten.
Ja.
Es ist halber Preis, es ist nur für hinten.
Barbara, jetzt gehst du wahrscheinlich schon in die falsche Richtung.
Nein,
hier.
Überhaupt nein, nicht. Wenn du deine Schwester Maite wärst, dann wären wir jetzt
längst schon
beim großen Po. Da du bist, werden wir heute nicht über dieses hinten sprechen.
Oh, ich glaube, dann schalten jetzt schon die Leute aus. Sie singen so, oh, das wird eine langweilige Folge.
Nein, gleich sprechen wir noch über den Po von Angelo Kelly. Oh,
der ist aber sehr groß.
Weißt, ja, der ist groß. Viel zu besprechen. Wenn wir unsere beiden. Na, aber nein, wir wollen mal weg vom Körper. Wohin eigentlich? Wo wollen wir hin, wenn wir nicht über den Körper sprechen? Ja, am Ende über Musik. Wobei über Musik sprechen. Also ich finde, wenn Musik auch irgendwo besprochen wird in so einer Musikzeitschrift, ich finde es das Letzte.
Ja.
Ich finde, sprechen über Musik ist für mich ein bescheuertes intellektuelles Rumgerödel, also so ein Schwachsinn.
Naja, zuerst mal ist es so, dass tatsächlich das Klischee, dass ich würde sagen 80-90% aller Musikkritiker frustrated Musicians sind sozusagen, die wollten irgendwie damit eine Karriere machen und es hat nicht geklappt. Und dann, manche übertreiben es echt mit so eine riesen... man muss einfach hören und entweder es berührt dich oder es berührt dich nicht. Und genauso ist es. Es gibt Musikarten, die versteht man am Anfang nicht und es ist wie eine Sprache. Wenn du es dann öfters hörst, dann kommst du da mehr rein. Also ja, kannst auch.
Ich finde ja, das ist bei Klassik so. Also wirklich, ich bin ein großer Klassik-Fan und ich finde schon, dass man sich Klassik echt ein bisschen erhören und auch erarbeiten muss. Und es stimmt, es ist auch bei anderen Sachen so. Ich höre dir oft ein Album das erste Mal. Macht man ja nur noch ganz selten, dass man so ein ganzes Album hört. Und dann, aber plötzlich wächst einem das so richtig ans Herz.
Klassik fängt erst jetzt bei mir an. Also ich wusste auch immer, dass es irgendwann kommen wird. Aber dafür habe ich mit Jazz sehr, sehr früh angefangen. Also mit 13, 14 fing meine Liebe für Jazz an. Und für meine Schallplatten ist wahrscheinlich 600, 700 Platten sind nur Bebop-Jazz aus den 50er, 60er. Und da kann ich mich tot hören. Ne?
600, 700 Platten.
Das ist dann nur die Jazz-Abteilung.
Okay, und welches ist die weitaus größere Abteilung? Gibt es noch eine andere Abteilung?
Das ist die größte Abteilung.
Okay, also Jazz ist der größte Anteil.
Richtig.
Und dann, was gibt es noch für Musik?
Dann ist es wahrscheinlich Rock-Pop, so von Pearl Jam bis hin zu Springsteen und keine Ahnung alles. Ja. Als auch eine Portion Hip-Hop sicherlich. Und ein paar härtere Sachen, wobei es dann eher so bei Rage Against the Machine, System of a Dawn, und Metallica und solche Sachen endet. Also ich habe jetzt kein finnisches Death Metal oder irgendwie sowas. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie man das alles nennt.
Ist für mich wirklich der Inbegriff dessen, wo ich sage, da möchte ich nicht dabei sein.
Da bin ich raus. Ich bin sehr tolerant, aber da ist dann, ja, Schluss. Dann lieber indische Musik.
Oh ja,
so ein bisschen.
Stimmt.
Shakti oder irgendwie sowas.
Ja. Und ich liebe, es gibt ja hier Radio Cosmo in Berlin und die spielen immer so Musik aus der ganzen Welt. Und Schön. Da sind auch, das ist ja auch manchmal so französischer Rap, portugiesischer Rap, was weiß ich was.
Irgendwas. Oder so, plötzlich hörst du so Ska oder Reggae-Sachen, Dancehall, whatever.
Ja, ist toll.
Es gibt so viele. Naja, ich glaube, wir driften gerade weg. Ja,
wir reden über Musik, was wir doch eigentlich überhaupt nicht
machen. Das wollten wir doch gar nicht machen.
Du bist mit deiner Familie lang unterwegs gewesen, durch ganz Europa und hast Straßenmusik gemacht. In der Zeit irgendwann zwischen Kellys waren die erfolgreichsten, waren nicht mehr erfolgreich, hinzu Kellys wurden wieder mega erfolgreich. Was waren dir die liebsten Tage? Waren es die Regentage, weil die Leute dann mehr Mitleid haben und was geben? Waren es die Sonnentage? Was waren die besten Tage, wo du morgens raus bist und wusstest, es wird ein guter Tag.
Die Regentage sind nie gut, weil die Leute einfach entweder nicht unterwegs sind oder schnell laufen, weil sie schnell irgendwie Unterkunft suchen. Also das ist einfach nur, das spielst du auch nur, wenn du wirklich musst, wenn du wirklich die paar Euro noch brauchst. Weil es ist nicht gut für deine Gitarre. Die Gitarre geht kaputt dabei.
Oh Gott.
Und insofern, ja, du versuchst das eher zu vermeiden. Aber ich glaube, für mich die schönsten Momente waren ganz, ganz so einfache kleine Momente wie, ich spielte dann irgendwo und nach einer Stunde dachte ich irgendwie, hier ist nichts los, läuft fast keiner vorbei heute. Und ich bin kurz davor aufzuhören und einer tippt mich irgendwie auf meine Schulter und ich drehe mich um und der schenkt mir so ein Rieseneis.
Ja.
Und der hat da gearbeitet, der hat Softeis da gemacht die ganze Zeit.
Mhm.
Und hat mir halt dabei zugehört und wollte mir das schenken.
Cool.
Und wobei ich immer noch nicht weiß, ob es ein Geschenk war oder vielleicht dachte er sich,
nimm's und geh einfach.
Ein großes Pause. Eis dauert, das bedeutet 10
da
Minuten lang.
Lange Pause.
Genau. Das weiß ich bis heute leider nicht. Aber das allerschönste für mich Konzerterlebnis mit Straße, die ich hatte, war in Dänemark. Da spielte ich so 6 Stunden ungefähr, war schon leicht heiser, alles akustisch ohne Anlage. Und dann haben die Läden fast zugemacht und ich war gerade dabei, auch zu beenden und dann setzt sich gerade so ein jüngerer Herr auf eine Bank direkt vor mir und hört zu. Ich denke, ja gut, komm, ich singe noch ein Lied. Und dann singe ich noch ein Lied. Und irgendwann habe ich dann 20, 30 Minuten nur für ihn irgendwie Vollgas alles gegeben. Und der stand auf, hat mir ein paar Euro gegeben, wir haben uns die Hand geschüttelt und das war's. Aber das war für mich, das war eine ganz tolle Begegnung, weil ich für eine Person...
Aber ganz ehrlich, das kann ich total verstehen. Also ich meine, jeder, der schon mal auf einer Bühne gestanden hat und weiß, wie hart es ist, für ein Publikum zu spielen, das sich im Prinzip nicht, das nicht für dich gekommen ist, sondern trotz
Korrekt.
Dir bleibt. Also
es sozusagen. Kann schlimmer sein, vor 1000 Leute zu spielen, die
Absolut,
gar keinen Bock auf dich haben.
Als zwei, die da sitzen und sich hinsetzen.
Korrekt.
Also ich glaube, das ist ja das Einzige, was du brauchst. Du brauchst jemanden in deinem Blickpunkt, wo
Total.
Du sagen kannst, für den mache ich das.
Kennst du das, wenn man Angst hat, ins Publikum zu schauen, weil man hofft, man findet jemanden, mit dem man so ein bisschen
Kontakt aufbauen kann,
Energie irgendwie hin und her schicken kann.
Ja.
Aber man weiß, man könnte auch...
Passieren, dass da keiner ist.
Oder man findet jemanden, der einen wie so ein Shit-Magnet irgendwie alles wegsaugt. Ja, aber gut.
Also ich weiß genau. Und deswegen, also ich kann mir vorstellen, wenn sich da einer hinsetzt und dich wohlwollend anguckst, bist du schon motiviert.
Total.
6 Stunden zu singen heißt ja, dass du musst doch dann, wie beim sehr guten Radiosender, wiederholst du ja jede Stunde, oder? Da kommen die Nachrichten, dann das Wetter und dann kommt
das
gleiche wie die Stunde davor.
Genau, also sag mal so, ich glaube, jemand, der da eine Stunde bleibt, der hört Songs schon vielleicht nochmal. Ja,
ja, oder?
Ja.
Was kommt, also jetzt, dann war ja auch die Familie mit im Boot. Also die Familie tritt auch mit auf. Das bedeutet.
Nicht auf der Straße.
Nein.
Also wir haben gereist. 3 Jahre in so einem Wohnmobil.
Okay.
Wir hatten keinen festen Wohnsitz.
Ja.
Das, was im Wohnmobil nicht gepasst hat, habe ich bei meinem Bruder Joey in irgendeine Scheune reingetan.
Mhm.
Und ja, hin und wieder haben wir in Deutschland kurz Stopp gemacht, aber ansonsten waren wir
so,
in Europa unterwegs.
Also deine Frau und die Kinder waren nicht mit auf der Straße?
Nein.
Im Sinne von mitgespielt? Du hast
Nein.
es alleine gemacht?
Ich habe das alleine gemacht. Das hätte ich denen auch nicht antun wollen. Also ich glaube, wir haben das mal 2-3 Mal an einem Sonntag mal so ein bisschen zusammen getrommelt mit den Kids, so für eine halbe Stunde und die haben sich von den Geldern irgendwie Eis gekauft und das war für die mal eine tolle Erfahrung. Die haben auch oft gefragt, ob die mitmachen können, aber die Straßen, die können wunderschön sein, können aber auch richtig brutal sein. Du weißt halt nie, was kommt. Deswegen, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Hast du die Sachen, die du bei Joey in der Scheune abgestellt hast, je wieder rausgeholt?
Nicht alle. Die
Joey,
Sachen,
er wird demnächst vorbeikommen, um sie zu holen.
Die Sachen, die ich nicht mehr wollte, die sind da irgendwie.
Wir bringen es zu Joey. Joey, ich hätte auch noch ein paar Sachen, die ich gerne vorbeibringen wollte.
Das ist kein Problem. Joey ist der...
Hat der Joey eine große Scheune?
Er hat nicht nur eine große Scheune, er hat viele große Scheunen.
Ach, das heißt, er verdient richtig Asche, oder was?
Aha, schon lange.
Ah ja, sag mal, da hätte ich mich aber
der
Joey ein bisschen besser halten sollen.
Joey arbeitet auch wie ein Berserker. Und ich finde es immer sehr lustig, wenn dann Leute sagen, es gibt ja so ein paar Leute, die dann vor 1-2 Jahren gesagt haben, oh, jetzt wo der Raab aufhört, Joey, da hast du ja keinen Job mehr.
Ja, ja.
Ich so, ist klar.
Ja, weil die Leute beurteilen nur das, was sie vor der
Kamera sehen.
Natürlich. Ja? Ja, klar. Du, ich habe auch, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich anfing, so richtig in die Moderation einzusteigen, wenn es dann hieß, ja, der Udo Lindenberg oder der Peter Maffay, weil das Leute sind, deren Musik ich nicht höre und deren Karriere ich nicht verfolgt habe, da dachte ich mir manchmal, Mensch, der Udo Lindenberg, wie es dem wohl geht. Ja, ob der über die Runden kommt, das Atlantik, es ist ja auch teuer und so.
Das stimmt.
Bis ich mal gecheckt habe, dass der jeden Abend vor 20.000 Leuten irgendwie spielt. Ja,
ja, beziehungsweise, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die auch irgendwie denken, ach, aber das ist ja, ja, ne? Ja, aber hat nie mehr Geld verdient als mit ihrem Musical.
Ja, ne? ja, stimmt.
Also das ist ja, ja, die letzten.
Macht ihr doch auch ein Musical?
Wir sollten auf jeden Fall. Aber ob das dann jemals zustande kommt, weiß ich nicht. Aber unsere Geschichte tatsächlich ist so unfassbar eigentlich, dass
du
man
selbst nicht glauben kannst.
Ja, ja,
das
korrekt.
Würdest du dir gerne nochmal anschauen als Musical?
Auf jeden Fall. Also
aber
ob
ich
das
meine, mir geht's ja nicht.
Ob das ein Film ist, eine Serie oder ein Musical oder alles. Es ist eigentlich, finde ich, nur eine Frage der Zeit, dass wir das irgendwie mit den Richtigen hinkriegen. Und weil das ist dafür prädestiniert.
Na klar, die Songs gibt es schon. Und ich meine, alles ist
Musik
erfolgreich.
Ist
Udo Jürgens mit seinem Musical ist erfolgreich, aber ist erfolgreich.
Ja, und nichts gegen Udo. Aber ja, wir reden hier dann gleichzeitig über eine Familie,
ja,
die sowohl Schicksalsschläge hat, als auch rauf und runter. Ja. Und dieses absolute irgendwie, ne, verrückte Geschichte und dann die Musik dazu, über die Jahrzehnte immer wieder die richtigen Songs, die dann auch die Story miterzählen. Aber
das wäre eine gute Idee. Allerdings, der Cast wird teuer, also die Besetzung bei 12, wie viele Kinder? 12, 14?
Ja, ja. Mit irgendwie Projektion 3D.
Aber du kannst so viele Schauspieler mit langen Haaren kriegst du nicht in Deutschland, sag ich dir.
Perücken.
Die ganzen Perücken. Es wird zu teuer. Das musst du eingehen. Das musst du selber einsehen, Angelo. Ich habe mich gefragt, als ich mir vorhin so, habe ich mir so ein paar Gedanken über dich gemacht und habe mir gedacht, eigentlich musst du ja dein Leben, was du geführt hast oder wie du aufgewachsen bist, musst du so schön gefunden haben, dass du sagst, ich mache das so weiter. Weil normalerweise tendiert man ja als Kind dazu, das genaue Gegenteil von dem zu machen, was man vielleicht so gelernt oder mitgekriegt hat.
Also du hast recht. In meinem Fall, ich habe es auf jeden Fall als sehr positiv empfunden, in einer musikalischen Familie aufzuwachsen. Ich habe es immer geliebt und habe es für mich später auch immer wieder neu entschieden dafür. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht für alle meine Geschwister reden. Und aus dem Grund mache ich gewisse Sachen mit meinen Kindern anders, weil ich nicht weiß, ob jeder meiner Kinder, es sind andere Charaktere und die gehen dann vielleicht anders.
Ja, klar.
Genau, und deswegen, also währenddessen ich als Kind, es war normal, muss man sich vorstellen, 5 Tage, 6 Tage der Woche, 3-4 Mal am Tag, 1 Stunde Konzert. Mhm. Jahrelang. Das heißt, die Bühne war mein Wohnzimmer, aber ich fand das normal, ich fand das schön, es hat mich nicht gestört, aber das würde ich meinen Kindern nicht antun, weil ich weiß, das ist vielleicht nicht für jeden. Deswegen machen wir 30, vielleicht maximal 50 Konzerte im Jahr. Wir versuchen alle 2 Jahre vielleicht ein Album hinzubekommen. Die Kinder schreiben auch mehr und mehr Songs. Das heißt, sie entwickeln sich dann auch. Und jetzt fängt der Kleinste an, auch zu singen auf der Bühne. Der ist irgendwie 3,5. Der singt jetzt Wonderful World. Das ist so unfassbar. Das erste Mal, das war jetzt letzte Woche, das erste Mal, dass er auf die Bühne dann seine Strophe dann wirklich direkt beim ersten Mal sofort drauf war.
Der Hammer.
Und der fertig war und ich habe geheult. Ich konnte den Rest des Songs fast gar nicht mehr singen. Weil ich war so, es ist unfassbar. Ne? Mhm. Und,
aber es ist ja klar, ich meine, der sieht euch, jeder will da mitmachen. Willst ja nicht als
Also sagen wir mal so, was wir machen ist halt, die Kinder können jederzeit von der Bühne runter. Mhm. Es müssen auch nicht alle mitmachen. Mhm. Ich bin sowieso der Einzige, der eine Verpflichtung den Veranstalter gegenüber hat. Mhm. Aber ich möchte diese Ebene ermöglichen, dass die es wahrnehmen können, wenn sie wollen.
Wenn sie wollen, genau.
Korrekt.
Ja.
Weil mir wurde das ermöglicht und ich fände es eine Schande, das denen nicht zu erlauben, zu geben.
Aber wenn sie heute sagen, Papa, ich möchte Steuerberater werden.
Dann sage ich, super, ich bräuchte einen.
Sehr gut. Ja. Bringen Sie doch in diese Richtung mehr. Steuerberater.
Ich glaube, das wäre ganz gut.
Weißt du, einer wird Caterer, der nächste wird Steuerberater. Wieder eine hat einen Fuhrpark oder irgendwas.
Nightliner-Firma. Ne?
Nightliner-Firma, diese ganzen Sachen. Du musst mal ein bisschen dich breiter aufstellen.
Also. Mann, ey, stimmt.
Steuerberater, ich bräuchte einen.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du das alles hinkriegst. Auf der Bühne stehen, das alles managen, die Finanzen im Blick haben, die Termine im Blick haben. Wie machst denn du das alles?
Keine Ahnung. Nein, aber ich glaube schon, dass es halt es kommen halt, wenn man jetzt Erfolg hat, in den letzten paar Jahren war es natürlich auch extrem geworden mit Kellys als auch die eigenen Sachen, dann kommen halt Probleme, die du so nie gedacht hättest, ne? Dass man halt da einfach, dass man merkt, okay, man muss...
Das wird zu groß.
Ja, es wird alles zu groß. Man braucht dann Leute, die einem mit den Finanzen helfen. Mhm.
Ja.
Was natürlich
wenn
auch,
es größer wird als fünfstellig, brauchst du Hilfe.
Ja. Ja, aber es ist auch, auf der anderen Seite ist es auch echt so, man hat dann viele, viele Jahre lang hart gearbeitet und kaum was gehabt. Und dann hat man ein paar gute Jahre und dann ist sehr, sehr viel weg davon. Ne? Und dann muss man schon die Steuer bezahlen. Aber so ist halt, so ist es halt.
Das Leben ist hart.
Ja.
Aber wenn jetzt die Kellys nach Monaco ziehen, ehrlich gesagt.
Nee, das passiert nicht.
Dann wird es auch unglaubwürdig, oder?
Nee, das ist Quatsch. So klug sind wir nicht.
Hast du, seid ihr alle noch überall verstreut, jetzt die ganze Familie? Oder habt ihr euch auf irgendeine Region sozusagen geeinigt, wo ihr alle relativ nahe zusammen wohnt?
Also ich lebe ja in Irland nach wie vor.
Mhm. Du bist von Irland hierher gekommen?
Nein, ich fliege jetzt nach Irland.
Ich wollte gerade.
Also,
ach, du fliegst jetzt hin. Okay, zahlen wir den Flug?
Nein, habe ich selber geflugt. selber geflugt. Nein, es war sehr günstig. Ich habe, glaube ich, 60 € bezahlt für einen Ryanair-Flug.
Sehr gut.
Das ist, ja.
Sehr gut.
Das Einzige, was ich mir mittlerweile leiste, ist Fast Track und Priority Boarding. Das habe ich vor 5 Jahren mir nicht geleistet.
Das sei dir vergönnt. Dass du als erstes schon mal mit deinem Köfferchen da einsteigen kannst. Irgendwie.
Genau, das ist jetzt davon, Luxus.
Komm, mit 28 Kindern darfst du sowieso immer vor.
Ja, aber ich habe die nicht dabei heute. Die okay. sind schon zu Hause.
Die sind alle in dem großen Koffer da draußen.
Genau.
Ja, vor der Tür.
Nee, da sind nur Schallplatten drin. Ja.
Warum?
Weil ich meine Koffern immer mit halb leer nach Deutschland fliege.
Aha.
Und voll und übervoll zurück. Weil
und Schallplatten
ich dann,
sind schwer.
Ja.
Und dann kaufst du hier ein,
ich
weil es in bestimmten Ländern oder
weil
du hier
Irland,
Läden hast, die einfach besonders
nein,
gute
in,
Sachen
in
haben.
In Irland gibt es kaum was. Höchstens in Dublin, und da bin ich zu selten. Aber da, wo wir leben, auf dem Land, da ist ja nichts weit und breit.
Ja.
Und wenn ich schon mal irgendwie in viele Großstädte in Europa unterwegs bin, dann versuche ich auch hin und wieder mal so ein Stündchen, mich da irgendwie... Ne?
Und wir reden über Schallplatten im Sinne von Schallplatten. Also
korrekt.
Nicht CDs oder
nein,
irgendwas,
nein,
sondern
nein.
Das sind richtige
richtig
Schallplatten.
Richtig Vinyl-Schallplatten und...
Das ist ja toll, da hältst du ja den ganzen Schallplattenmarkt sozusagen, den europäischen
so sieht's aus.
Festland-Schallplatten
genau.
hältst du am Laufen.
Die haben die letzten paar Jahre haben die einen großen Wachstum wegen mir gehabt.
Zweistellige
korrekt.
Wachstum.
Deswegen müssen meine Konzerte weiterhin gut besucht bleiben.
Ja, klar.
Sonst werden die nämlich auch... Ne?
Dann gehen die alle zugrunde.
Korrekt.
Wir helfen dir tatsächlich. stimmt es, dass Eric Clapton euch mal eingeladen hat, die Kellys?
Oh ja, das stimmt tatsächlich.
Wie kam es dazu, dass Eric Clapton auf euch aufmerksam ist? Also ich meine, auf euch aufmerksam ist was anderes, aber wie ist er tatsächlich mit euch in Kontakt getreten?
Also das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber das war 96 bei Pavarotti and Friends.
Da wart ihr?
Ja.
Du ihr hast wart angefangen bei Pavarotti and Friends?
Ja, wir waren, ja.
Die CD habe ich gekauft.
Es gab die jedes Jahr. Es gab, das war so eine Reihe an, ich würde sagen, 10 Jahre lang.
Da waren alle Eric Claptons Ding, alle.
Auf jeden Fall, in dem Jahr, wo wir da waren, und wir haben auch mit ihm gesungen, das, was wir mit ihm gesungen haben, das war ganz schlimm, aber
was
egal.
Was habt ihr gesungen, sagst du?
Ach, das war grauenvoll. Wir waren so unvorbereitet. Egal. aber das war das unglaublichste Wochenende meines Lebens. Wir waren da und da waren auch Elton John.
Ja.
Eric Clapton, Sheryl Crow, Zucchero,
oh Gott.
Liza Minnelli,
ja.
Pavarotti selbst natürlich. Und dann die Band von Eric Clapton, das war Steve Gadd an den Drums, ein absoluter Gott.
Mhm.
Pino Palladino, Bassist, der auch mit John Mayer und allen möglichen Sachen. Auf jeden Fall, das war ein Joan Osborne, sie war auch da. Das war ein unfassbares Wochenende und...
Und ihr mittendrin.
Eric Clapton hat uns beim Soundcheck beobachtet. Wir wussten es Gott sei Dank nicht. Und kam dann, als wir runtergingen, zu uns und fragte uns, woher wir herkommen. Und er wollte uns zu sich nach Hause, nach England einladen. Und wir so, wow, ja, ja, ja. Und wir waren so auf dem Höhenflug damals, dass wir einfach vergessen haben, ein paar Jahre lang, uns bei ihm zu melden. Super, oder?
Aber jetzt mal ganz ehrlich.
Ist das nicht scheiße?
Wenn ihr dem heute eine Postkarte schreibt.
Vergiss es.
Da erinnert er sich an
einen schönen,
bitte, 25 langhaarige Menschen, die so wie ihr aufgetreten sind, singend. Der weiß,
ich sag immer, ein Berg voller Haare, die da unterwegs sind.
Ein Berg voller Haare.
Ja.
Oh, und dann wart ihr bei Pavarotti. Und wo war das damals? In den Caracalla-Thermen?
Nee,
wo hat
das war in Modena. Oh. Und der hat da ja in der Nähe gewohnt. Und wir waren vorher bei ihm zu Hause.
Bei Pavarotti?
Ja, und haben mit ihm gegessen und der hat so ein riesen
mit
Pferd.
Mit ihm gegessen, heißt ihm beim Essen zugeschaut.
Der hat uns schon was abgegeben noch. Aber weißt du, das allererste...
Sehr familiär, das klingt ja toll.
Ja, und das allererste Mal, wo wir Pavarotti begegnet haben, war tatsächlich in Paris. Da war ich so 2, 3 Jahre alt, also viele Jahre vorher, Anfang 80er. Und er hatte seine Garderobe neben uns. Wir waren in so einer TV-Show. Wir hatten so eine ganz kleine Welle in Frankreich, so ein bisschen bekannt. Mhm. Und dann sind wir abgehauen irgendwie. Ich glaube, Behördenstress oder was auch immer. Ne?
Kein Steuerberater.
So zum Beispiel. Wir sind nach Amerika dann. Aber auf jeden Fall, wir waren in der TV-Show mit Pavarotti. Und er hat seine Garderobe direkt neben uns gehabt. Und ich habe dann immer wohl als kleiner Zweijähriger geklopft. Und dann immer abgehauen. Dann hat er immer aufgemacht. Ich habe ihn also wahnsinnig gemacht.
Ja.
Und dann, als er gesungen hat, bin ich wohl in die Garderobe rein und habe in seinen Mülleimer gepinkelt. Ja. Und das war der Anfang einer ganz, ganz tollen Beziehung mit Pavarotti.
Was sozusagen deine Duftmarke hinterlegt.
Es war Rock'n'Roll.
So schnell nicht wieder das. Es war Rock'n'Roll, ohne zu wissen, was Rock'n'Roll ist. Sozusagen.
Korrekt, korrekt.
Nee, und, das ist lustig.
Aber Jahre später, wie gesagt, waren wir dann eingeladen für Pavarotti and Friends.
Und da hast du ihm nochmal eine kleine Probe abgegeben. Und
nein,
gesagt,
nein.
Du dich?
Aber was er immer gemacht hat, auch ein paar Jahre später, als ich dann schon 18 war, wenn er mich gesehen hat, er hat mich immer genommen und mich richtig gequetscht.
Ja.
Ich sag immer, ich bin dann quasi so fast in ihn rein, ne, irgendwie. Und er hat immer gesagt, my friend, my friend.
Ach,
es war ein so Herzensmensch.
Ja, glaube ich.
Uns gegenüber auf jeden Fall.
Ja.
Er konnte natürlich auch eine absolute Diva sein. Aber das war unfassbar. Und so, dass ich, wenn ich heute seine Musik höre, mir echt, ja, jedes Mal wäre ich sehr emotional. Auf jeden Fall.
Ich habe einmal einen Freund von mir, der erzählt, dass er im Reisebüro war. Ich muss nur gerade dran denken an die Geschichte. Und da waren zwei alte Frauen und die eine sagt, 2 tickets to Lanzarote. Und dann sagte der andere, I thought Pavarotti was a singer.
Nein.
Ich weiß nicht, es fällt mir nur gerade so ein.
Das war super.
I thought Pavarotti was a singer. So.
Ja.
Ach, toll.
Ja,
ja, also das klingt schon mal gut. Das heißt, ihr seid eigentlich sozusagen nicht nur mit der vollen Breitseite der deutschen Jugend und der deutschen Bevölkerung in Berührung gekommen, sondern auch mit den ganzen großen internationalen Stars, von denen du ja damals und ihr alle wahrscheinlich noch gar nicht verstanden habt, wer das eigentlich überhaupt
doch,
ist, oder?
Doch, ich war also...
Du warst ja noch so klein.
Ja, aber nee, ich war 13, 14, ich war schon ein großer Fan dieser Künstler. Also das, ich war ja schon sehr jung, auch sehr musikbewusst und auch sehr... also Eric Clapton für mich war ja auch super, super wichtig, ganz klar. Also das war schon alles unfassbar. Aber weißt du, irgendwie komischerweise, wir haben immer wieder Berührungen mit solchen Leuten gehabt oder auch Bruce Springsteen oder wie auch immer. Aber letztendlich, nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in Zentraleuropa und gerade in Deutschland haben wir schon am meisten geschafft. Und mhm. und ich finde das auch, heute verstehe ich, dass es fantastisch ist. Ich glaube, man darf nicht diese Falle reinfallen, so ich muss unbedingt international sein, dieses Komplex, weißt du, und wir singen nicht Deutsch, wir singen Englisch und
ihr
können,
seid ja selber schon international, weißt
ja,
du?
Ja, whatever, aber weißt du, nur weil wir in Amerika nicht riesig waren, heißt das nicht, dass man weniger wert ist oder sonst was. Also es gibt ja tolle Künstler aus Deutschland, die können außerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz gar nicht erst spielen.
Nein,
und wir durften in ganz Europa spielen. Ja. Und insofern, das ist alles schon ganz toll. Ja.
Aber haben die euch dann auch als Deutsche gesehen? Nein, ihr wart für die immer die...
Nein, wir waren einfach zu abgefahren. Wir waren ja, also wir waren ja keine klassischen Deutschen oder so.
Nee.
Und aber wiederum, die Iren haben uns auch nicht als Iren gesehen.
Mhm.
Die Iren haben uns nicht als Deutschen gesehen, das nicht. Und wir haben da auch in Irland auch Top 5 Erfolge gehabt und so. Aber die Engländer, die haben Probleme mit uns gehabt, also das Medienwelt. Weil die für die war es so, nee, ihr kommt aus Deutschland, Produktion und Firma und alles. Und wir wollen davon nichts haben, sozusagen. Das war in den 90er. Whatever, aber England war wesentlich schwieriger tatsächlich. Und ich glaube, Irland ging ziemlich leicht und wir hatten ganz große Angebote in Amerika, also unfassbare, also Disney wollte einen Film machen und all möglichen solchen Sachen. Aber ich glaube, es war gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil wir konnten mit was wir um uns herum hatten, konnten wir schon nicht mehr nachkommen. Wir waren schon so völlig
voll.
Und das,
ihr habt mal in einem Schloss gewohnt tatsächlich, oder?
Ja, das war...
war das eine gute Zeit? Oder?
Nein, also ich würde sagen, das war...
Schloss Gümlich hieß
es. Genau, das war so zwischen 98, 99 bin ich dann schon irgendwie von zu Hause abgehauen. Ich war dann 17. Und kurze Zeit später sind ja auch die Älteren alle Stück für Stück rausgezogen. Ich glaube, mein Vater dachte, indem man ein Schloss kauft und es groß genug ist und genug Platz, dann hat jeder irgendwie so Freiraum und kann vielleicht auch Familien gründen und trotzdem bleibt es zusammen. Aber das war, weißt du, das ist, so läuft's halt nicht. Ne? Nee. Jeder muss doch seinen Weg gehen einfach.
Wenn du mit 17 abgehauen bist, wo bist du denn dann hin?
Nach Holland.
Einmal über die Grenze, bist du weit gekommen?
Nein, ich bin nach Holland zu einem Campingort. Andijk heißt das, glaube ich, wo ich als Kind schon mal war. Aha. Komisch, ne? Wie man so auf so sagt, denkt so, oh, das war schön damals, da gehe ich hin.
Ja. Und dann bist du da hin und wie? Und hast dann, wie hast du dann gelebt? Was hast du gemacht?
Ich habe ein bisschen Straßenmusik gemacht dann.
Okay. Ja.
Aber dann, auf jeden Fall kam ich irgendwann zurück, aber ich habe nie wieder zu Hause gelebt. Ich habe dann einfach deine eigene Wohnung und so weiter und so fort.
Und ehrlich gesagt, also wenn ich dein Alter und deine Biografie richtig in Erinnerung habe, hast du ja dann ziemlich zügig auch begonnen, eigene Familie zu gründen.
Korrekt. Ich war ja da schon mit Kira zusammen, wir waren schon ein Paar und 2 Jahre später haben wir dann Gabriel bekommen. Ja.
Mit 19 bist du Vater geworden.
Ja. Ja. War ein Wunschkind, also es war schon eine bewusste Entscheidung. Ja.
Es ist ja auch, ich meine, ihr seid zusammen, die ganze Familie ist zusammen, das spricht ja auch dafür, dass das alles irgendwie richtig war.
Ja, sagen wir mal so, ich hab sie schon als Kind kennengelernt, das heißt, wir kannten uns schon sehr lange, beste Freunde. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich glaube, wenn man jemanden lange kennt, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Ne?
Kannst du dir vorstellen, ein Tinder-Date zu machen?
Ich habe keine Ahnung, was das ist und wie das funktioniert. Ist das dieses Swipen nach links oder rechts? Oder?
Ja, ich kriege immer von meiner Freundin die Sachen weitergeleitet. Hallo, ich bin Marc, ich kann lecken wie Lassie.
Ach,
und bin diese Sachen.
Also ich habe nur
wenn
davon...
Wenn du Fragen hast, wenn du es mir nicht glaubst, ruf mich doch einfach an. Sowas. Und dann mit Fotos dazu. Wir könnten schöne Fotos von dir machen. Und dann,
Wahnsinn.
Und dann bist du einfach, du bist musikalisch, du könntest dich ja anders präsentieren. Müsste ja nicht Lassie-mäßig sein.
Ich kann auch sagen, ich kann auch Double Bass.
Ich kann auch Double Bass. Und dann sollen sie erst mal googeln, was das ist. Ja.
Zwar nur sehr kurz, aber ich kann Double Bass.
Oh Mann. Also das heißt, du das totale Rockstar-Leben hast du gar nicht so richtig ausgelebt, wenn
Nein.
du mit der Kira schon
Nein, nicht was,
10 Jahre zusammen
nicht,
warst.
Nicht was Frauen und Drogen angeht.
Sondern?
Alkohol.
Ach so, ich wollte gerade sagen, bleibt da noch was?
Nein. Aber also für mich war Rock'n'Roll immer auch einfach das Leben, was wir geführt haben, weißt du? Ich meine, wir haben so viel gereist, wir haben auch sicherlich Privatjets und den ganzen Quatsch und alles, aber für mich war auch Rock'n'Roll, dass wir ja auch in so einen alten Doppeldeckerbus die Straßen noch gespielt haben, wo es dann manchmal minus 15, minus 20 Grad war und dann hattest du Doppelverglasung, also Eis drin, ne? Und das war ein Gefrierfach und da hattest du Unterhose, lange Unterhose, Hose an, Socken, nochmal Socken drüber, dann eine Plastiktüte und dann in die Stiefeln rein, die Fell hatten und so dann mit 3-4 Decken dann nachts einfach einschlafen. Und aber weißt du, das war super. Das waren viel bessere Zeiten als später im Schloss. Das waren, weil wir waren eine Einheit und wir waren unfassbar stark.
Ja klar, ab minus 20 Grad ruft man auch als Familie zusammen, sage ich mal.
Nein,
oder
aber,
da bist du dann,
wirklich,
das ist ja immer so, wenn in der Deutschen Bahn mal die Klimaanlage ausfällt, lernt man gleich alle kennen.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass man in einem...
Ist plötzlich wie in der DDR.
Plötzlich, ja, hat man gleich so ein Gemeinschaftsgefühl.
So. Wir wollen tauschen.
Was ich interessant finde, ist, dass dein Vater ja offensichtlich in seiner Planung, weil ihr wart ja angelegt, wenn man euch jetzt so angeguckt hat, als jemand, ja, wir spielen auf der Straße und wir können auch einfach einfach. Also wie du ja durchgehend in deinem Leben beschreibst, dass du immer frei warst zu sagen, ich habe meine Gitarre, ich kann jederzeit Musik machen, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht. Als der Schnickschnack dann aber möglich war, hat dein Vater eben auch gesagt, gut, dann jetzt hier mit dem Privatjet und dem Schloss. Das widersprach dann nicht
Nein, erstmal mein Vater hatte in den Hochzeit, in den 90er, nicht wirklich so viel Einfluss. Der hatte schon lange unter seinem Schlaganfall gelitten. Mhm. Er war nicht irgendwie Geschäftsführer alleine, es waren auch ältere Geschwister. Mhm. Und ich glaube, wir alle, inklusive mein Vater, wir alle sind auch ein Stück weit Victim, also Opfer dieses Rausches geworden. Mhm. Das ist einfach, das ist ganz normal.
Na klar.
Und letztendlich, und vor allen Dingen, es passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist halt so, plötzlich hast du, du brauchst zwei Security, dann brauchst du plötzlich vier Securities. Dann fliegst du im Flugzeug mit die Securities, hast trotzdem aber Probleme die ganze Zeit. Dann heißt es, okay, wir fliegen Privatjet. Aber du gewöhnst dich einfach dran, Stück für Stück.
Ja.
Und anstatt zu sagen, wieso brauchen wir es? Können wir was dran ändern? Können wir es irgendwie anders lösen? Mhm. Du gehst einfach irgendwie Klischees nach und aber letztendlich bin ich froh, das alles erlebt zu haben, weil das eine Wahnsinnserfahrung gewesen ist und ich
finde, man kann über dich wirklich, und du wirkst auch so, jedes Mal, wenn ich dich treffe, habe ich so das Gefühl, du hast es, you had it all, weißt du?
Also, ich habe mein Stück vom Kuchen gehabt.
Ja, nee, aber das meine ich nicht. Ich meine nicht jetzt viel Geld oder so, sondern weißt du, bei wem ich das auch so ein bisschen, ich jetzt nicht, dass ich alle internationalen Stars kennengelernt habe, ich habe ab und zu mal mit Robbie Williams zu tun gehabt.
Yeah.
Und ich hatte das Gefühl, wenn du mit dem redest, der ist ähnlich auch offen wie du, weil der
das
einfach...
Das nehme ich aber jetzt als Kompliment.
Nein, aber der hat für mich auch, genau wie du, verkörpert, ich habe alles gesehen und ich bin jetzt hier, wo ich bin und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es so irgendwie, also der ist auch durch so viele Wellen seines Lebens gegangen, glaube ich. Der hat nämlich nochmal das Pop-Business und das Show-Business nochmal ein bisschen anders definiert, als du das hast. Aber das finde ich irgendwie total spannend. Und dann bist du nach Irland gegangen. Du hättest ja überall hingehen können. Was bedeutet Irland für dich?
Irland ist für mich zu Hause. Also ich meine, ich habe einen irischen und amerikanischen Pass. Ich bin in Spanien geboren, habe aber zu Spanien selber nicht wirklich eine Verbindung, außer dass das irgendwie so, ja, irgendwie schon ein bisschen, aber es ist nicht für mich zu Hause. Ne? Und
ich sehe dich auch nicht. Ich sehe dich nicht in Ibiza.
Nee.
Ich weiß nicht warum, aber ich sehe dich nicht.
Krebs dann. Aber jedes Mal, wenn wir in Irland waren, fühlte ich mich immer irgendwie direkt zu Hause. Und Und weißt du, Irland hat nicht die schönsten Gebäuden oder das beste Essen oder das beste Wetter, aber die Menschlichkeit, der Humor, die Musik, ich fühle mich dann immer zu Hause. Ob die mich so komplett als ihre sehen, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich fühle mich da zu Hause und ich habe sehr viel Glück, dass meine Frau auch Irland schon immer geliebt hat und auch da sehr, sehr gerne lebt, deswegen... Ja.
Und ihr singt ja über das Irish Heart.
Das hat sich irgendwie schon auch entwickelt, dass wir sozusagen durch das Leben in Irland die letzten 6-7 Jahren auch die Musik, die traditionelle Musik, sich auch bei uns sozusagen reinbringen konnte.
In eure Musik irgendwie reingeschlichen.
Korrekt. Und ich versuch es auch ein bisschen zu nützen dafür, um mich damit zu befassen. Wir haben gerade vorhin das Ding gehabt, dass jede Musik ist auch eine Sprache. Das heißt, du hörst, ich habe früher traditionelle irische Musik gehört und fühlte mich angezogen, aber ich habe es nicht verstanden. Die Struktur, wie es funktioniert, was ist ein Jig, was ist ein Reel, wie sind die Unterschiede. Aber ich habe dann durch das Leben da und Erkundigen, ich habe einfach auch den Reiz gehabt, so das, was du in Pubs manchmal hörst, nur rein musikalisch, wird selten mit Gesang verbunden. Es gibt dann so Gesang, irische Musik, so einfach so Balladen oder was auch immer Songs.
Mhm.
Und dann gibt es das einfach nur rein instrumental, wo man vielleicht eher dazu tanzt.
Ja.
Und für mich war es so, ich wollte unbedingt gucken, kann man die ein bisschen mehr auch zueinander bringen.
Mhm.
Und die eigenen Songs mit so Jigs and Reels und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren viel gemacht habe.
Du hast gerade die Geige angedeutet, spielt eine große Rolle in der irischen Musik, oder?
Die Fiddle, ganz klar.
Fiddle.
Aber ich würde sagen, dass absolut ultimative irische Instrument ist die Illion Pipe. Das ist also die irische Dudelsack.
Ah ja, doch, okay.
Die Dudelsack, die man in Schottland kennt, ist dieses sehr laute, militärische, so, weißt du, und die Illion Pipe ist diese ganz süß klingende, komischerweise, weißt du, selbst Braveheart, wo es um einen Schotten geht und der rennt dann über die Berge, dann haben die natürlich einen irischen Pipe benutzt, weil es klingt schöner.
Weil es einfach schöner ist.
Korrekt. Ja. Und also die haben sie geklaut.
Von Mel Gibson in einem schottischen Rock mit der Pfeife aus Irland. Das ist die Kombination, die mich zum Träumen bringt.
Richtig.
Tatsächlich.
Genau.
Hast du denn einen schottischen Rock dabei?
Nein.
Schade.
Nicht zu Hause.
Auch nicht zu Hause. Musst du ja auch gar nicht. Wer spielt bei euch die Illion Pipe?
Wir haben einen Pipe Player, also Callum Stewart. Der war letztes Jahr oder ist immer noch in Schottland Musiker des Jahres gewählt. Vom BBC. Ja.
Das ist toll.
Ja, auf jeden
Fall. Kannst du mir auch mal vorbeischicken. Den bringst du beim nächsten Mal mit.
Nein.
Der passt in den Koffer. Wenn du sagst, du kommst halb leer mit dem Koffer, kannst du ihn doch auf der Hinreise, kannst du ihn in den Koffer. Wir werden es besprechen.
Ja. Aber die Musiker, die wir bei uns haben seit einigen Jahren, sind ganz, ganz tolle Leute. Du würdest sehr viel Spaß mit ihnen haben. Das sind richtig gute Menschen.
Das glaube ich sofort. Und ich glaube, dass bei euch, wenn sozusagen die Familie so eine große Rolle spielt und das Zusammengehörigkeitsgefühl, dann kommen da ja auch nur Leute dazu, die auch diesen Spirit haben.
Total. Also zu 50% ist es das Können,
ja.
Aber es ist mindestens 50% das Menschliche.
Und die Mentalität.
Und ich habe dann eigentlich Leute, die 10, 20 Jahre mit mir konstant arbeiten, wenn das irgendwie musikalisch weiterhin passt und das Menschliche sowieso, dann ist mir das super wichtig.
Du bist ein treuer Mensch einfach, glaube ich, in deiner Grundveranlagung.
Also solange es geht. Ja. Es gibt ja Momente.
Stimmt. Und manchmal geht es halt nur 2 Monate.
Nee, aber manchmal muss man getrennte Wege gehen. Manchmal ist es einfach auch, manchmal entwickelt sich jemand anders auch in eine falsche Richtung.
Kannst du so ein Gespräch führen ab morgen ohne euch und so?
Schwer.
Kannst du das?
Oh. Also so jemand loslassen ist echt schwer. Also das ist...
Ja, schlimm ist es vor allem, wenn man ihn schon losgelassen hat und man muss es ihm dann noch sagen.
Ja, oder beziehungsweise wenn man es versucht noch zu schleppen und irgendwie, das macht es ja nicht besser.
Nee, ne? Morgen rufe ich an und so, bringt nichts.
Ja.
Was ist momentan dein absoluter Lieblingssong?
Oh.
Nicht nur unter deinen eigenen, sondern auch von allen anderen, die momentan so
aktuell
rumschwirren.
Oh mein Gott, da fällt mir spontan nichts ein. Ich habe All-Time-Favorites natürlich.
Zum Beispiel?
Vincent von Don McLean.
Ich auch.
Das ist, finde ich...
Starry, starry night. Finde ich
unfassbar.
Auch.
Also die Lyrics von diesem Song
find ich
und auch dieses Tempo-Change und alles.
Finde ich auch.
Es ist ein absolutes Meisterwerk.
Finde ich ganz genauso wie du. Finde ich auch. Habe ich jetzt letztens erst wieder ausgepackt und irgendwie ganz oft gehört.
Ja.
Das ist nämlich das bei mir leider, ich packe keine Schallplatte mehr aus. Ich mache dann nur noch, ich höre dann ganz wenig Musik, seit ich CDs aus CD-Hüllen in große Mappen einsortiert habe. Dann habe ich in dem Moment aufgehört, Musik zu hören, weil dann wurde es kompliziert.
CDs ist auch echt, eigentlich das wird sterben, die CDs. Ich glaube, aber was ich an Vinyl mag, ist, dass man sagt, ich tue jetzt diese Platte an und
die bleibt.
Und ich, I'm going for a ride now. Mhm. Ich werde jetzt mitgenommen und ich bin nicht ständig am hin und her schalten und weißt du so, sondern ich zwinge mich, eine Platte durchzuhören. Und dafür muss es natürlich auch eine gute Platte sein. Aber dann entsteht mehr als nur ein Layer von einem Song, sondern entsteht ein ganzes musikalisches Erlebnis, ne, letztendlich. Und ich glaube trotzdem noch weiterhin an das Konzept eines Albums, auch wenn das in der heutigen Zeit verschwindet. Ich finde, es hat auch eine ganz, ganz große Stärke.
Ja, dass man so, hörst du, dass man ein Album auch als Gesamtkonzept, also nicht nur besteht aus lauter Einzelsongs, die für sich stehen, sondern dass es eben auch was damit zu tun hat, wie die Dramaturgie aufgebaut ist und so.
Ja, oder eine gewisse Handschrift oder eine gewisse Zeit, die gecaptured wird.
Ja.
Aber letztendlich, ein Album, was das ausstrahlt, hat natürlich noch mal mehr stärker als nur Playlists. Ne?
Hörst du, wo hörst du Musik?
Also ich höre zu Hause auf Vinyl.
Bei Schallplatte kannst du ja schlecht auf dem Kopfhörer irgendwohin mitnehmen, ne?
Genau, und dann unterwegs Streaming. Also das heißt, ich habe wahrscheinlich jahrelang schon keine CD ausgepackt oder gekauft. Ich bin dankbar, dass mein Publikum irgendwie, ich meine...
Die sollen noch schön CDs kaufen.
Also die tun es.
Du selber nicht
ich
mehr,
aber super.
Dein Publikum, entschuldige bitte, die können sich aber mal ab und zu eine CD kaufen. Die sollen dann von mir
Album,
auch gleich noch eine mitkaufen, weil da liegen auch noch ein paar.
Mein Album, was ich letztes Jahr rausgebracht habe, Das hat irgendwie 130.000 CDs verkauft.
Das ist nicht dein Ernst. Das schafft kein Mensch mehr, so viel zu verkaufen.
In der heutigen Zeit, wo physisch komplett wegfällt, bin ich super dankbar. Aber ich selber, ich kaufe keine CDs und höre keine CDs. Ich streame und ich kaufe Vinyl.
Okay. Gibt es dein Album auf Vinyl?
Ja. Aber es gab nur 3.000 und ich glaube, die sind fast mittlerweile, hoffentlich fast alle weg.
Okay, hast du aber hoffentlich eins zur Seite gelegt.
Ich habe die Hälfte davon selber in Garage.
Hast du eine Garage jetzt endlich?
Nein, habe ich nicht.
Nein. Keine Garage?
Ich habe keine Garage, nein.
Weil du kein Auto hast?
Doch, habe ich. Aber ich bin nicht so, ich pflege meine Autos nicht. Die sind einfach nur so ein Mittel zum Zweck.
Wie viele Kinder hast du?
5.
Dann braucht man ja auch ein spezielles Auto. Dafür muss dann die Garage auch schon relativ groß sein. Das wird dann alles sehr schnell sehr teuer.
Ja, und letztendlich, die Autos, die schaffen bei uns auch nur ein paar Jahre, weil mit 5 Kindern und auf dem Land leben und alles, das ist, wir kaufen nichts Neues, das ist immer einfach.
Bei meinem Auto, wenn ich das neu habe oder so, also alle, weiß ich, dann wird das hinten als allererstes, was rausgetreten wird, ist dieser, hinten gibt es so eine Mittelkonsole und da ist dann immer doch, sind doch so Düsen, wo Luft rauskommt und dann ist da manchmal auch noch so ein Aschenbecher oder ein Zigarettenanzünder, was da halt in diesen Autos noch so drin ist. Das ist nach 2 Wochen komplett weggetreten, das ganze Teil da hinten ist weg einfach. Ich sag so, hier war eine Düse, wo Luft rauskam. Ja, nee, die war am ersten Tag schon weg. Alles weg.
Ja, und dann hast du überall irgendwie Popel und Kaugummi. Und ja,
von dem, was in unserem Auto liegt, kann eine ganze Familie über eine Woche satt werden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Manchmal kommen da Sachen hoch, wo du dir denkst, das gibt's doch nicht. Wenn ich unterm Sitz sauge, da wird ein ganzes Happy McMeal nochmal eingesaugt, inklusive der Plastikfiguren.
Genau, Lego.
Lego, ja, alles. Für Lego hebe ich mich, stehe ich auch ganz ehrlich, ich bücke mich nicht mehr für Lego.
Wirklich?
Ich bücke mich für vieles, aber ich
Lego
bücke
ist
mich
teuer.
Nicht mehr für Lego. Weil bei Lego kleinen Sachen denke ich mir, sauge ich jetzt weg. Das hebe ich jetzt nicht auf. Wir haben so viele von diesen Einersteinen. Dieser eine ist jetzt auch scheißegal. Und dann sauge ich ihn.
Aber das Schlimmste bei Lego sind ja die Figuren, wenn sie so kleine Waffen haben.
Ja.
Und wenn die weg sind, ne?
Nein, dann sind sie nichts mehr wert. Nichts mehr. Weißt du, was ich mache? Wenn meine Kinder mit mir Lego spielen wollen, dann merke ich, wie freaky abgefuckt ich die ganze Zeit nur Sachen sortiere. Und dann sagen immer meine Kinder, du musst auch mal ein Raumschiff bauen. Und ich sage dann immer, gleich. Und dann sortiere ich die Oberkörper, die Unterkörper, die Frisuren, die Waffen, was weiß ich was und was, so. Und ich kann gar nicht normal spielen, sondern ich muss die ganze Zeit sortieren. Dann mache ich mir so Kästchen und dann sortiere ich da alles rein und dann schmeißt irgendeiner, der kommt, oder so die Putzfrau, buff, schmeißt dann alle Waffen wieder in die große Kiste. Dann fange ich an zu weinen. Ich habe letztens einmal geweint, weil ich mir dachte, das kann nicht sein.
Ja, ich habe manchmal Fragen, die Kids, dass ich ein Star Wars Raumschiff baue.
Ja.
Ohne Anleitung. Mhm. Und dann nehme ich mir ein Foto und wenn ich denke, ich habe die Teile, dann baue ich das. Aber dann kann das mal passieren, dass ich dann so einen halben Tag völlig weg bin und im Zone bin und die Kinder sind mittlerweile dann gar nicht mehr um mich herum. Mm-mm. Ich sitze da alleine mit dem Lego.
Man kann nicht aufhören, man hat dann so einen Ehrgeiz.
Ja, und dann denke ich so, warte mal, eigentlich könnte ich jetzt so viel Geschäfte gerade machen, aber ich baue jetzt gerade so
dieses Lego. Ich habe auch einmal versucht, mit allen Teilen, die wir haben, die bestehend aus 36.000 verschiedenen Lego-Sammlungen, dieses eine große orange Rettungsschiff zu bauen. Und ich hatte hinterher einen Gehörschaden, weil weißt du, wie laut es ist, wenn du aus so sehr großen, wenn du eine große Box hast und die ganze Zeit da so mit der Hand drin wühlst, ist es so laut, dass dann mein Mann mich aus dem zweiten Stock gebeten hat, jetzt damit endlich aufzuhören, weil er nicht einschlafen kann und so. Und ich hatte echt den Ehrgeiz und ich bin überhaupt nicht weit gekommen. Ich habe einfach nichts hingekriegt. Nichts. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Scheiben, dass ich das schon nicht hingekriegt habe. Vorne diesen, oh Gott. Ich fand schön, als Lego noch dieses große Lego war, weißt du, das ist, damit kann man viel besser umgehen, mit diesen Duplo-Steinen.
Total. Ja.
Tatsächlich.
Da kann man einfach so kleine Schlösser bauen und fertig.
Ja.
Ja.
Es gibt jetzt auch pink-lilanes Lego, das finde ich ganz lustig.
Ja, ich habe auch für die Mädels auch schon mal so kleine Strandbars und so gebaut und so und
aber
alles.
Das darf
so.
Man nicht. Man darf den Mädchen kein pinkes
darf
Lego
man das
geben.
Nicht?
Nein.
Ach so.
Wir müssen auch mit Blau spielen und
ach
mit Orange.
So. Entschuldigung, ich mache alles falsch.
Ja. Aber weißt du, bei 12 Kindern versendet sich das auch, ehrlich. Weißt du, am Ende. Du bist ja gerade erst am Anfang. Ihr habt 5, aber ich meine, wie alt bist du?
Ich bin 37, aber wir werden höchstwahrscheinlich keine weiteren Kinder haben.
Okay.
Weil es waren alle 5 tatsächlich mit Kaiserschnitt. Und da haben wir auch großes Glück gehabt, dass es alles immer gut verheilt hat und alles.
Will man es auch nicht.
Genau.
Auch nicht,
ich denke, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind dankbar, dass es alles so geklappt hat. Alle sind gesund und ja.
Ja, also bei 6 brauchst du wieder ein neues Auto, nehme ich, bei 6 Kindern.
Genau.
Weißt du, das ist dann einfach irgendwann.
So, nee, dann doch nicht. wegen Auto.
Ja. Oh, sehr schön. Angelo, ich freue mich wahnsinnig. Was liegt noch vor dir in diesem Sommer?
Ich habe viel Musik. Also ich bin mit meiner eigenen Familie unterwegs.
Ja?
Und,
die heißt ja nicht die Kelly Family, sondern
nein,
nur
die heißt die Angelo Kelly and Family.
Angelo Kelly and Family.
Aus dem Grund einfach, dass es, ich glaube, schon gut ist, dass die Leute mich als Anhaltspunkt haben.
Ja.
Und meine Frau, meine Kinder sozusagen immer frei entscheiden können, wie viele gerade mitmachen wollen oder
ja,
nicht.
Genau.
Aktuell sind sie alle dabei, aber wer weiß.
Ne? Das finde ich total cool, so in die Familie so, Kinder, da draußen stehen 12.000 Leute, wir haben Bock mitzumachen. Genau. Ich heute nicht, okay. Und dann geht's los. Das stelle ich mir
ja,
so vor.
Also wir sind ja auch nicht alleine auf der Bühne, wir haben ja auch tolle Musiker und letztendlich ist es eine Mischung aus allem. Ne?
Toll. Also ich bewundere dich, finde dich großartig. Du kannst jederzeit wiederkommen. Sag dem Rest deiner Familie, die noch nicht hier waren, sie sollen.
Auch wenn ich nicht so derbe bin.
Auch wenn du nicht was bist?
Nicht so derbe bin.
Nicht so derbe? Derbe. Du warst so derbe, weil wir jetzt gar nicht über Sex gesprochen
genau.
haben.
Genau.
Wir haben über deine 5 Kinder gesprochen. Aber da kann sich jeder schlaue Mensch den Rest dazu denken.
Siehst du, das ist das Problem bei Instagram. Man sieht dann immer nur diese ganz kleinen Clips.
Ja.
Und dann kriegt man den falschen Eindruck.
Bei mir hier, gell?
Ja, ja.
Nee, es stimmt. Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Für Leute, die bei Instagram meine kleinen Filme gucken.
Das ist nicht eine Stunde lang.
Fälschlicherweise denken, dass wir hier nur Schweinereien besprechen. Ja. Das stimmt nur in Teilen. Die meiste Zeit hangele ich mich an der Biografie meines Gastes entlang und bin froh um jeden kultivierten Beitrag. Der muss halt von euch kommen. Verstehst du?
Dankeschön.
Ich hab das nicht drauf. So, ich freue mich, dass du hier warst und eine schöne Nacht, einen schönen Tag und komm gut zurück nach Irland mit dem vollen Koffer.
Ja.
Schallplatten.
Richtig.
Tschüss,
danke,
Angelo.
Barbara.
Tschüss. So, das war tatsächlich ein super Gespräch, oder? Angelo Kelly heute bei den Waffeln einer Frau. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Clemens, dir auch, oder?
Spitze. Du hast einen ganz kleinen Fehler gemacht, Barbara.
Was?
Du hast ihm eine so gute Idee gegeben.
Ja, das Musical.
Das Musical. Und da hättest du auch direkt mit Tantiemen, prozentualer Beteiligung,
irgendwas. Ja, das stimmt natürlich. Das ist mir auch aufgefallen. Als
Kohle jetzt.
Ja, ja. Ich glaube nämlich auch, dass der mit dieser Idee geht der jetzt los. Aber ich gönne es ihm. Ja, ich gönne es ihm. Ich will keine Tantiemen.
Nee, okay,
ich möchte, der soll alles behalten für sich und seine reizende Familie. Das war Angelo Kelly, aber das ist ja noch nicht alles. Denn es gibt natürlich 1000 Gespräche mit vielen, vielen spannenden anderen Leuten. Vom Schauspieler bis zum Sänger. Es waren ja alle schon hier. Ja,
Jürgen von der Lippe hatten wir letztens.
Ja.
Paulina Rogin. Caroline Herfurth, Bosshaus und.
Alle. Und es kommen ja noch viel mehr, weil ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber alle wollen kommen. Ja. Ja. Und werden sie auch in den nächsten Wochen. Jede Woche gibt es eine neue Folge des Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Wir hören uns hoffentlich demnächst und bis dahin alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de